Du hörst heute den Ausbildungspodcast von OnTeams. Schnall dich an und viel Spaß damit. Ausbildung ist nochmal für wen? Genau die Frage habe ich mir nach meinem Gespräch mit Stephen Walsh gestellt. Das klingt so ein bisschen wie eine rhetorische Frage, ist es aber nicht, weil Stephen selbst, der sitzt in Schweizer Bildungsverbänden und sagt ganz offen, ja, dass Systeme schaffen Gremien, ja, damit Leute Jobs haben, Ämter, damit Leute Einfluss haben, und was für die Jugendlichen das Ganze bringt, ist häufig so eine Nebensache. Und da hat er vollkommen recht, er hat da den Einblick, ja, ist selbst Präsident in zwei Bereichen, ja, und er ist auch jemand, der die Systeme kennt und trotzdem oder ja, vielleicht genau deshalb bereit ist, diese auch zu hinterfragen. Und deshalb hat mir das Gespräch so viel Spaß gemacht, weil wir hatten über agile Formen gesprochen. Und sowas zum Beispiel, das sehe ich ganz häufig irgendwo im Unternehmenskontext, aber nicht im Ausbildungskontext per se. Ja, wir sprechen auch darüber, warum wir vielleicht das Falsche prüfen. Warum Jugendliche, die in der Schule scheitern, in der Ausbildung dann plötzlich aufblühen. Und genau, was passiert, wenn man Azubis wirklich einbindet? Ja, also nicht als Dekoration irgendwo hinpflanzt, sondern als echte Stimme. Also, ich freue mich auf das Gespräch, wenn ich es mir noch einmal anhöre, und du freust dich hoffentlich auch, wenn du dir das erste Mal anhörst. Dann hauen wir rein und los geht's. Viel Spaß bei OnTeams, dem Ausbildungspodcast. Also, warum scheitert die Ausbildung weniger an den Jugendlichen? Also, ich habe die Frage rausgenommen aus deinem Interview mit Mario. Ich habe es mir ganz angeguckt. Ich finde es richtig, richtig gut. Und deshalb weniger an den Jugendlichen, sondern am System. Also, warum ist das so? Also, wenn ich mir jetzt anschaue, wie sich Smartphones in den letzten Jahren verändert haben, verrückt. Wenn du dir anguckst, wie sich Autos verändert haben, verrückt. Und dann gucke ich an Schule und Ausbildung und ich denke, wow, ja, wie zu Bismarcks Zeiten.
Ich glaube, wir haben in der Schweiz ein sehr gutes Modell. Ich würde es mal so benennen. Aber auch wir haben da starke Herausforderungen. Es geht uns genau gleich wie wahrscheinlich bei euch in Deutschland oder in Österreich. Die Bildung im Allgemeinen, die geht nicht Schritt mit der technologischen oder gesellschaftlichen Entwicklung, habe ich das Gefühl. Eben wie du sagst, das wird teilweise noch unterrichtet oder vermittelt wie vor 20, 30 Jahren. Also es gibt schon innovative Ansätze, aber wenn ich die Breite anschaue im System oder bei uns oder die Schulen, also egal auf welcher Stufe oder Volksschule, Berufslehre, da merke ich im großen Ganzen nicht einen Riesenwandel, oder? Also das ist, ja, ich glaube schon, das ist eine Herausforderung. Und du hast etwas Spannendes gesagt, warum ist das so? Und ich habe mich das letzte Nacht mal gefragt, ich war in einer Arbeitsgruppe, da ging es darum, das kennst du vielleicht, dass die Firmen immer sagen, ja, die Schüler können ja nichts mehr. Die können keine Mathematik mehr, keine Physik, keine Sprachen. Ja, die erfüllen die Anforderungen nicht. Und dann wurde dann bald mal auf diesen PISA-Test verwiesen. Der ist glücklicherweise bei uns in der Schweiz nicht so ein Thema. Schon etwas, aber es ist nicht ganz so extrem wie bei euch. Und dann habe ich dann mal gesagt, ja, vielleicht prüfen wir einfach das Falsche. Wäre ja auch möglich, oder? Die Jugendlichen sind vielleicht viel besser im Bedienen einer KI oder einer AI oder einer digitalen Oberfläche. Das wird ja auch nicht abgefragt. Wenn wir wahrscheinlich Erwachsene dort einen Test machen würden, würden wir massiv ablosen gegenüber den Jugendlichen. Also vielleicht prüfen wir einfach das Falsche. Und schlussendlich auch unter der Perspektive, wir bilden ja Menschen für die Zukunft aus. Weshalb prüfen wir Dinge aus der Vergangenheit? Das frage ich mich dann immer so. Man müsste eigentlich ja Zukunftsskills prüfen, ja, nicht Dinge, die vergangen sind.
Ja.
Ja, ich habe einfach auch das Gefühl, das System hat gewisse Fehler. Das glaube ich einfach.
Spannend, ja. Ja, ich denke, die Magie liegt ja dazwischen, ne? Wenn ich was aus der Vergangenheit gelernt habe und dann aber so ganz in der Zukunft bin oder in der Gegenwart, die die Zukunft dann einleitet, weil meine Tochter, ne, 13, die hat seit 2 Jahren einen Podcast, die macht das so, so nebenher mit ihrem Smartphone. Toll, toller Podcast, ne? Wahnsinnige Reichweite, die hat ganz viel Spaß und die erfindet sich immer mal wieder so neu, ne? Und ich sitze da mit meinem Büchlein und schreibe und plan und ja, und sehe einfach so zack, 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 zack.
Ja, ich glaube, das ist schon ein Talent, das Sie mehrheitlich haben, so das sehr Spontane, das, ja, das einfach das Doing, oder nicht das Planen, oder? Und da sind wir wahrscheinlich schon aus einer anderen Generation oder auch anders konditioniert worden, oder man konzipiert, man plant, man, ja, und so funktioniert ja auch Bildung, oder? Man plant, man strukturiert. Bei uns haben wir auch immer so das Thema, wir weisen die Jugendlichen in eine Schachtel, oder? Also ich sage dem immer so, weil sie werden ja immer irgendwo selektiert im Bildungssystem. Hast du dieses Gefäß, diese Stufe, dieses Niveau? Und eigentlich, anstatt dass wir alle gemeinsam irgendwie ausbilden oder entwickeln würden, füllen wir sie in Gefäße ab und sagen, ja, du hast dieses Niveau, du kannst nur das, du kannst nur dies, du bist so gut, oder? Und da hat mich meine Erfahrung auch gelernt, das finde ich sehr schwierig, vor allem bei Jugendlichen in einer Ausbildung, in einer Berufslehre, weil die können teilweise sehr schwierige Bildungswege haben in der obligatorischen Schulzeit, das in der Volksschule bei uns. Die können teilweise auch sehr schlechte Noten haben, verhaltensauffällig sein, aber in der Berufslehre dann extrem aufblühen, Top-Performer sein, Freude haben, Erfolg generieren. Und da finde ich es immer sehr schwierig, wenn man sagt, ja, Schulsystem gleich Berufslehre oder ja, das hängt irgendwie zusammen. Das kann sein, muss aber nicht.
Ja, das ist die Frage, ne? Ob es wirklich am System liegt oder ob es am Alter liegt. Ne? Manchmal platzt der Knoten ja dann auch später. Aber wie sollen wir es, also ich frage ganz absichtlich so kritisch, wie sollen wir es anders machen, außer sie in so ein Gefäß reinfüllen, ja? Weil wenn ich nicht weiß, hat jetzt jemand zum Beispiel die Muse, handwerklich zu arbeiten, ne? Hat er da das Interesse oder jetzt in deinem Fall eben für die ICT-Berufe? Irgendwie muss man doch filtern, oder nicht?
Ja, wahrscheinlich, ja, muss man irgendwie, weil ein Bäcker ist ja schlussendlich kein Hochbauzeichner oder ein Architekt ist ja kein Arzt, oder das ist schon so. Aber ich stelle bei uns auch fest, oder wir haben 52 Lehrberufe in der Schweiz, oder?
Ja.
Und das ist wahrscheinlich wie bei euch, oder? Die oberen, ich behaupte jetzt mal irgendwas, die oberen 20 Berufe machen wahrscheinlich 60-70% des Anteils aus, oder? Weil es die großen Lehrberufe sind. Und beim Rest irgendwie, das verläuft sich dann unter den anderen, weiß doch auch nicht, 230, 220 Berufen, so. Dass du teilweise Berufslehren mit einem oder zwei Lehren dann alle 2 Jahre. Und da frage ich mich dann schon, wäre es nicht zielführend, wenn man mehr in so Berufsrichtungen denken würde, statt in konkreten Berufen. Also sagen, ah, ich mache irgendwas in der Metallindustrie oder ich mache irgendetwas mit Holz. Ja. Und dann mache ich vielleicht ein Jahr oder 2 Jahre Grundbildung und danach entscheide ich mich, wird es dann Zimmermann oder Schreiner oder weiß doch auch nicht was.
Ja.
Das ist mir natürlich klar, das wäre ein fundamentaler Systemwechsel, aber was man, glaube ich, auch weiß, oder die, also bei uns ist es ja sehr früh, oder sie müssen sich ja dann teilweise mit 15 entscheiden, gehe ich an eine allgemeinbildende Schule, also ein Gymnasium, eine Fachmittelschule oder mache ich eine Berufslehre. In gewissen Kantonen sogar teilweise noch früher, wenn sie ein Frühgymnasium geben, müssen sie es nach der 6. Klasse, das ist dann irgendwo um 12 entscheiden, oder? Und das ist einfach zu früh, das weiß man psychologisch, oder? Man muss Entscheidungen fällen für gewisse Bildungswege, ohne das zu können, sag ich mal. Also auch neuropsychologisch, das geht gar nicht, oder? Und da frage ich mich schon, wäre es nicht besser, wenn man das System erstrecken würde? Also, dass sie mehr, ja, eben mehr so zu Beginn noch nicht so fragmentiert werden, sondern eben mal, ich mache etwas mit Holz oder etwas mit Gesundheit oder etwas mit die Grundlagen lernen, dann kann ich entscheiden, werde ich das, dies oder sowieso, oder?
Dann würde man eher sowas wie ein Cluster bauen, ne?
Ja,
Und ich,
wahrscheinlich, ja.
und in diesem Cluster würde ich dann als Kaufmann, ne, wenn ich jetzt für metallverarbeitendes Unternehmen arbeite, würde ich den Metaller natürlich auch besser verstehen, weil wir vielleicht im ersten Lehrjahr Gemeinsames haben, ne? Und dann versteht der Metallbauer auch, ne, weil, dass man nicht sagen kann, ha, ich brauche jetzt irgendwie das und das Metall. Ja.
Ja, zum Beispiel oder der kaufmännische Beruf, den haben wir auch. Da haben wir, weiß es nicht gerade auswendig, aber ich vermute etwas um die 15 bis 20 Branchenrichtungen noch im selben Beruf, oder? Die haben dann
Ja.
nicht mal die gleichen Ausbildungsziele, oder? Und das finde ich dann schon wahnsinnig extrem, diese Fragmentierung. Das ist für einen Jugendlichen in diesem Alter auch schwierig, oder? Und handherum ist es dann so, wenn ich unsere Bildungspläne der Berufe ansehe, stelle ich dann viel Überschneidung fest. Also das gibt dann doch Dinge, die sehr ähnlich sind, wo ich denke, ja, da könnte man wahrscheinlich auch ein oder zwei Berufe dann daraus machen, also als fünf oder so. Aber eben, das sind halt auch so bildungspolitische Spiele, ja, irgendwo halt eben schon, ja. Oder da stecken dann Verbände dahinter, da steckt Geld dahinter, da steckt Einfluss dahinter, das sind solche Dinge.
Ja.
Und ich habe immer, in meiner ganzen Karriere, als ich Lehrende ausgebildet habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, das System, und ich sage bewusst, ich hatte das Gefühl, das System wird nicht gebaut für die Teilnehmenden, also für die Jugendlichen, sondern das System wird teilweise gebaut, um sich selber zu erhalten. Also man schafft Gremien, man schafft Ämter, man schafft Funktionen, damit die Leute einen Job haben, gut bezahlt sind, Einfluss haben, Macht haben. Aber eigentlich, was es den Jugendlichen, also den Teilnehmern im System wirklich bringt, ist dann viel, nicht immer, aber ist viel sekundär.
Das ist interessant, weil, wie ich auf LinkedIn gesehen habe, bist du ja genau in mehreren Verbänden tätig. Einmal auf der Kantonsebene, richtig? Und einmal sogar für die
National, ja.
gesamte Schweiz.
Ja, das habe ich ja mal ja auch erklärt. Er hat mich ja dann gefragt und habe ich gesagt, ja. Irgendwann habe ich mal erkannt, das System muss man von innen heraus ändern. Das geht ja gar nicht anders. Das trojanische Pferd etwas. Also das offene trojanische Pferd, das ist ja nicht versteckt, aber
Ja.
nein, ich habe schon den Anspruch, auch das System etwas zu bewegen für die Jugendlichen. Zum Beispiel also einfaches Beispiel in einer Kommission, wo ich tätig bin. Als ich dort vor Jahren, also es ist schon lange her, reinkam, da war wahrscheinlich der Altersdurchschnitt irgendwie 50 plus, 55 plus, ich weiß doch auch nicht. Es waren, glaube ich, bis auf eine Person nur Männer. Und in diesem Gremium wurde dann entschieden, was in einem Beruf in der Zukunft gelernt werden soll oder wie sich der Beruf entwickeln soll. Und ich habe mich dann immer gefragt, wie bitte geht das, Personen, die ja, irgendwie 50 Jahre oder 45 Jahre an der Zielgruppe vorbei entscheiden und behaupten, sie wüssten dann schon, wie es sein müsste, oder? Moa, also da kamen mir dann gewisse Zweifel, oder? Und dort habe ich dann sehr gezielt mit der Zeit, also ich konnte dann glücklicherweise irgendwann auch mal das Präsidium übernehmen und habe dann dort sehr gezielt darauf gewirkt, jüngere Personen in die Kommission zu holen, den Frauenanteil zu erhöhen, also die Diversität zu stärken, oder andere Perspektiven reinzubringen, auch geografische, oder die Schweiz hat das so etwas wie Österreich, oder wir haben so ein urbanes Mittelland, da ist der größte Teil der Bevölkerung, dann kommen die Alpen, die sind sehr schwach besiedelt, oder? Und dann hast du noch die Südschweiz und irgendwo die Westschweiz, oder? Aber es ist dann schon so, ein Berufslehrer musst du so entwickeln, dass sie auch in der hintersten Bergregion funktioniert und nicht nur irgendwo in Zürich oder Basel oder Bern, oder? Und ich glaube, da habe ich heute wirklich ein gutes Konstrukt mit vielen Facetten. Das ist teilweise dann auch schwierig, oder? Da musst du Diskussionen führen, Gespräche. Aber ich glaube, das ist eine Stärkung. Und dann einen zweiten Mechanismus, den wir dort eingeführt haben. Bei uns gibt es so Berufsrevisionen. Also alle 5 Jahre muss man die Berufe überprüfen, inhaltlich von der Struktur her. Das ist vorgegeben vom Gesetzgeber. Und dort haben wir bei unseren IT-Berufen eingeführt, dass es ein Sounding Board gibt mit Lernenden, die vor kurzem die Lehre abgeschlossen haben. Also irgendwie so, ja, maximal 4 Jahre. Die sind dann irgendwo so zwischen 20 und 25 maximal, oder? Weil ich wollte, dass ein Gremium oder eine Population uns auch sagt, aus der Nutzerperspektive, hey, funktioniert das? Ist das gut? Macht das Sinn? Wollen wir das nicht? Also einfach als Sparringpartner auch bezüglich den Inhalten, oder? Weil wenn du mit den Lehrfirmen sprichst, mit den Behörden sprichst, mit den Schulen sprichst, dann haben die eine spezifische Betrachtung aus systemischer Sicht, das ist einfach so. Aber die Lehrenden eben werden dann auch dort nicht direkt abgeholt, sondern man baut dann die Berufslehren schon auch so, dass sie für die Unternehmen passen, was auch richtig ist, weil schlussendlich müssen die ja dann auch die Fachkräfte ausbilden. Aber ich glaube, man muss immer auch schauen, dass die Zielgruppe, also die Jugendlichen, dann nicht ganz vergessen gehen. Und so haben wir die gut im Boot. Und die haben uns dann teilweise auch gesagt, du, das ist völliger Mist, was sie hier entwickelt habt. Geht da noch was über die Bücher, das geht gar nicht.
Ja, du hast es jetzt so hoppla hopp einfach ein bisschen geschildert, aber ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, ne? Zu sagen, no, jetzt hatten wir so einen Durchschnitt von 50, 55 Jahren und dann habe ich einfach ein paar Jugendliche reingeholt und noch ein paar Damen. Also ich glaube, da bist du nicht nur auf offene Türen gestoßen.
Nein, natürlich nicht, aber ich habe es auch nicht, nein, muss es anders beginnen. Ich hatte das Glück, dass es diverse Abgänge gab. Also natürliche Fluktuationen, weil die Person gesagt habe, entweder ich werde pensioniert, höre damit auf, oder ich habe eine andere Funktion, einen anderen Job, kann das oder will das nicht mehr machen. Durch das ergab sich eine große Fluktuation, das war ein Segen, oder? Weil dann konnte man gleich etwas bewirken. Und dann in diesem Wandel haben sich dann auch noch andere Personen entschieden, die Kommission zu verlassen, und so konnte ich das dann glücklicherweise so bauen. Aber auch dann, oder, du musst dann immer noch sagen, ja mal, ich setze auch auf jüngere Personen, nicht gerade auf Jugendliche, weil es ist dann doch irgendwo ein Mandat in einer Bildungssystematik. Du musst auch Personen haben, die eine gewisse Professionalität an den Tag legen können, auch schon gewisse Erfahrungen haben im Ausbilden von Lernenden, weil sonst geht es ja nicht, oder? Ja. Das findest du auch unter 30. Also das müssen nicht Leute sein, die 65 mit grauem Bart. Also das geht auch jünger, oder? Zumal ja die meisten Ausbildenden, würde ich mal vermuten, doch auch eher jüngeren Datums sind. Also wenn ich zurückschaue an meine Berufslehre, die waren meistens irgendwo so zwischen 20, 28, die mich ausgebildet haben.
Okay. Also das ist auf jeden Fall anders, wie ich das so wahrnehme in Deutschland. Ja.
Ach schon.
Also man hat schon auch die jungen Ausbilder, aber man hat halt, ne, diese grauen Männer, ne, vor allem, die einfach das schon ein Leben lang machen. Und deshalb, wenn die das sagen, dann ist das so, ne, dann hinterfragt man das eigentlich nicht. Ne? Also.
Ja, ich glaube, also bei mir im Unternehmen, wir bilden ja auch noch Lernende aus in einem Modell. Da habe ich auch Leute, die sind, oder die werden in den nächsten Jahren dann mal pensioniert, oder?
Ja.
Und das ist aber auch gut, weil ich stelle fest, es gibt Jugendliche, die reagieren sehr positiv auf Personen, so sage ich mal, in diesem Großvateralter, etwas überspitzt formuliert, oder?
Ja.
So eine gewisse Seniorität zu haben, jemand, der schon sehr lange im Leben ist, viel Erfahrung hat, reif ist. Sie können gewisse Jugendliche können es von diesen Personen fast besser annehmen als von Jüngeren. Also ich würde nicht einfach sagen, dass Junge besser sind oder Alte besser sind. Ich glaube, es hängt auch etwas vom Matching ab oder zwischen dem Jugendlichen und dem Ausbildner. Das ist einfach so. Und da gibt es aber auch diejenigen, die reagieren besser oder können es besser aufnehmen von älteren Personen.
Ja, ja, in den Unternehmungen ist es ja immer so, dass man auch sagt, na, wenn da jemand neu zu dir in die Firma kommt, dann ist das ja wirklich sehr wertvoll, weil diese Person im ersten halben Jahr noch nicht diese Firmenbrille auf hat. Ne? Also genau. Sie schaut noch nicht, wie wir alle, so mache ich das auch bei mir im Unternehmen, ja, die ersten ein, zwei Monate frage ich immer, was ist dir aufgefallen? Was ist dir aufgefallen? Ja, und dann wird man halt so gleichgeschaltet. Und ich glaube, das kann man sich natürlich dann auch von, von den jungen Wilden auch anhören. Und da sind vielleicht auch 70% dabei, dass man, wo man sagt, ja, das haben wir schon mal probiert. Aber die anderen 30%, die sind natürlich wertvoll.
Ja, und wahrscheinlich liegt ja dann irgendwann eine gute Lösung in der Mischung von beiden Dingen, oder? Also Leute, die etwas bewahren und Leute, die Innovation vorantreiben, oder? Ja. Das gibt dann meistens einen guten Mix, oder? Es ist natürlich schon auch so, das sehe ich auch in der Bildung, wenn du dann nur noch innovativ bist oder nur noch Dinge veränderst, das kann dann auch, ja, man kann es auch übertreiben, sag's mal so, oder? Oder die Bildung lebt auch etwas davon, dass sie eine gewisse Stabilität bietet, oder? Und nicht, sag ich mal, wie bei uns in der IT oder praktisch jedes Jahr eine neue Technologie erscheint und du alles immer wieder ändern musst, oder?
Du hast vorhin gesagt, du nimmst die Jugendlichen, dann auch die Azubis, gerne auch mit rein, um dann neue Bewerber zu suchen, ne, neue Menschen ins Unternehmen zu bringen. Also alles so dieses ja, Schaffen und Generieren von Lehrstellen. Wie ist da die Erfolgsquote? Wie sind die Erfahrungen?
Also ich muss etwas präzisieren, bei uns nicht, weil wir selber die Lernenden nicht rekrutieren, aber bei meinem früheren Arbeitgeber war es so. Da haben wir ganz gezielt mit den Lernenden gearbeitet, dass du hattest, es ist ein mehrstufiger Rekrutierungsprozess, das kennst du, die Gruppselektion, die Feinselektion, der Gruppselektion, da ging es vor allem darum, sag ich mal, die zu prüfen, wer kommt weiter in den nächsten Schritt. Und das haben primär nur die Lernenden gemacht, eine strukturierte Selektion. Also da gab es einen Kriterienkatalog, den haben sie durchgearbeitet. Und dann gab es, also wir hatten im Laufe der Zeit verschiedene Formen. Also wir hatten mal klassische Interviews, dann hatten wir mal Assessments und so weiter. Aber immer waren bestehende Lernenden selber dabei. Also zum Beispiel im Interview immer beide, also ein Ausbildner plus ein Lernender, und beide hatten genau gleiches Stimmrecht. Also wenn der Kandidat einem nicht gepasst hat oder jemand gefunden hat, das geht nicht oder passt nicht, das Matching stimmt nicht oder das Potenzial oder wie man es auch immer formulieren möchte, und der andere gesagt hat, ja, dann war es das. Also so nach dem Prinzip Plus und Minus gibt halt immer noch Minus, oder? Zweimal Minus auch und zweimal Plus gibt dann auch Plus, oder?
Ja.
Und spannend war dabei, dass ja die Lernenden, die dann bereits in der Lehre waren, die ja geholfen haben zu selektieren, sie waren teilweise viel kritischer als ich. Also so mit wenn man so ein paar Jahre Lernende ausbildet, dann entwickelt man so eine gewisse soziale Toleranz, sage ich dem so. Man versteht, oder? Jugendliche haben teilweise auch Prägungen aus dem Elternhaus, gewisse Werdegänge. Und die Lernenden waren dann teilweise, ja, also das geht nicht in meinem Beruf und so, der erfüllt da die Anforderungen nicht und das könnte ich mir nie vorstellen. Und das habe ich dann schon sehr spannend gefunden, weil die Leute wollten mir immer wieder erklären, dass die Jugendlichen zu locker seien. Aber das habe ich eben nie so wahrgenommen. Ich habe immer festgestellt, sie sind viel strenger als ich. Sie haben ihm gesagt, nein, das geht nicht, dann muss man eine Absage schreiben. Ich habe gesagt, ja, aber weißt du, der hat dann eine schwierige Familiensituation, das kann mit dem und dem zu tun haben.
Ja, du hast das verstanden.
Ja, also das war schon noch spannend.
Ah, verrückt, okay. Also, als hättest du mir gerade so hinter die Stirn geguckt, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ne? Wer geht da härter vor Gericht?
Eindeutig die Lernenden, eindeutig wirklich. Die Jugendlichen sind viel strenger, viel strenger.
Wow.
Also auch viel kritischer. Ja, also ich habe es wirklich selten, ganz, ganz, ganz selten anders erlebt, ja, wirklich.
Okay. Und du bist ja jetzt mit den ICT-Berufen, also was bei uns die IT ist,
ja, genau, ne,
ist bei euch ICT, ja. ICT?
ICT, ja, ICT, genau.
ICT.
Ja, das hat mit dem C für Kommunikation noch zu tun.
Ja, habe ich jetzt auch lernen dürfen bei der, bei der Recherche. da denkt man ja eigentlich, dass das ist eine sehr zukunftsoffene Branche und auch Perspektive, ne? Und wenn ich jetzt, also ich sage mal ganz lapidar, wenn ich jetzt nicht Influencer werde, dann kann ich ja was mit Computern machen, dann bleibe ich ja so in diesem Spektrum. Aber die Zahlen, ich habe mal rausgesucht, Prognose für 2033 ist, dass da 54.000 Fachkräfte fehlen. Passt ja irgendwie nicht, oder?
Ja, das ist eine schwierige Baustelle, sagen wir es mal so. Ja, der Fachkräftebedarf, also wir sprechen ja von einem Bedarf, nicht von einem Mangel, weil das ist immer so schwierig, oder? Aber der Fachkräftebedarf, der ist hoch bei uns, sage ich mal, oder? Weil 54.000 Arbeitnehmende sind in der Schweiz dann viel in einer Branche, oder? Bei knapp irgendwie 8.500 oder nein, nicht ganz 9 Millionen Einwohner, 8,5 Millionen, 9 Millionen Einwohner, ist das dann schon sehr viel, oder? Und das ist ja dann der Nettobedarf, also abzüglich Ausbildung, Zuwanderung und allem. Also das ist wirklich das, das eigentlich ja dann irgendwo mal fehlt, oder? Und dort ist es halt auch so, die IT-Berufe, also alles, was mit der Informatik, mit diesen digitalen Themen zu tun hat, das ist sehr begehrt bei den Jugendlichen. Das muss ich dir nicht erklären, das ist fancy, das wollen viele. Wir haben das
Wirklich.
Problem, wir haben zu wenig Lehrstellen, weil die Unternehmen teilweise nicht mehr oder weniger ausbilden. Und das hat dann wiederum mit der Branche zu tun, oder? Die IT-Branche, ich sag's mal neu im Jargon, das ist ein globales Business. Wenig Dinge sind heute noch lokal, also vielleicht noch Support oder eine Webseite oder so. Aber grundsätzlich der technologische Trend, der geschieht im Ausland. Das ist irgendwo Amerika und Asien primär. Du kannst einen Code irgendwo schreiben, auf Hawaii, in Polen, Bukarest, das ist egal, oder? Du kannst Daten hosten in Amerika, in China, in Südamerika. Das ist eigentlich wirklich schnurzegal. Und dadurch hast du das Problem, dass die Mitbewerber in dieser Branche ja irgendwo sind, im globalen Feld, oder? Oder nehmen wir mal die Deutsche Telekom, oder? Die Deutsche Telekom hatte vor, ja, wie lange ist es? Erst eben gar nicht so lange her. Wahrscheinlich etwa vor 15 Jahren hatte die ein gutes Geschäftsmodell, SMS schreiben, bezahlen dafür, oder ein SMS, also eine Short Message Service hat ja Geld gekostet, das wissen ja unsere Jugendlichen gar nicht mehr. Also das pro Nachricht hast du bezahlt, oder? Dann kam so ein Unternehmen mit dem grünen Logo aus dem Silicon Valley, hat so eine App entwickelt auf dem Smartphone und das Geschäftsmodell war dahin. Und das zeigt exemplarisch, wie irgendwo auf der Welt eine Technologie entsteht und dir in einem komplett anderen Land in der IT das Geschäftsmodell zunichte macht, oder? Und das ist halt so, es ist ein schwieriges Feld, es ist global, das darf man nie vergessen. Das ist nicht wie bei einem handwerklichen Beruf, beim Schreiner oder beim Maler, wo du mehrheitlich nur deine Mitbewerber irgendwo in den Nachbargemeinden, Nachbarstädten sind, oder? Sondern in der IT hast du dann plötzlich eine Firma von irgendwo aus einem anderen Land, oder? Was wir auch viel erleben, ist bei Großunternehmen, die global tätig sind, dann sagen sie, ja, in der Schweiz ist es einfach viel zu teuer, die Löhne sind zu hoch, oder? Dann verlagern wir die Tätigkeit irgendwo in den Ostblock. Das ist meistens eine gängige Geschichte. Oder Spanien, Portugal hat auch relativ tiefe Löhne. Einen Code, eine Applikation schreiben, das kannst du irgendwo, den Code kannst du versenden, das kannst du hochladen, oder? Das ist kein Problem, oder? Und schon hast du Mitarbeiter weg und dann auch die Ausbildungsplätze. Und dann im Endeffekt die Lehrstellen, oder?
Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die Chance, ne? Also ich kann mir schnell, ja, einen Programmierer, einen Entwickler dann auch ins Unternehmen holen, ne? Der kann dann ja auch in Bukarest sitzen. Und schwuppdiwupp, ja, hab ich dann auch schnell jemand da. Aber natürlich nicht zur Ausbildung, ja, weil das System lässt sich auf unsere Ausbildung im Dachraum natürlich so nicht reinbringen.
Also man müsste dann schon auch kritisch fragen, oder? Wahrscheinlich könnte man ja die Fachkompetenz dann trotzdem noch irgendwo weitergeben. Also heute hast du Online-Meetings, du hast große virtuelle Sitzungszimmer. Also ich meine gerade irgendwie, sagen wir mal, Programmieren mit einer Programmiersprache ist ja etwas, das am PC geschieht. Das ist ja nicht, ich baue ein Haus wie der Zimmermann, oder? Das könnte man wahrscheinlich super auch remote, oder? Das wäre völlig möglich, oder? Aber eben dort stoßen wir dann an die Grenzen bei dem formalen Bildungssystem, weil bei uns ist es wahrscheinlich wie bei euch geregelt. Auf eine gewisse Anzahl Lernende brauchst du eine gewisse Anzahl Ausbildende, die müssen da vor Ort sein. Das ist egal, ob du jemanden hast, der dann im Ostblock in Polen oder so irgendwo die Fachkompetenz besitzt. Das zählt dann einfach nicht, oder? Und das ist halt auch schade irgendwo, weil gerade in der IT, ja, du hast ja dann irgendwo Leute in einer anderen Niederlassung, das kann ja auch sehr spannend sein, sich bereichern lassen in der Ausbildung von jemandem in Amerika oder im Silicon Valley oder vielleicht irgendwo in China oder so. Das sind dann auch völlig andere Technologien teilweise, andere Arbeitsmentalitäten. Das kann auch eine Bereicherung sein in der Berufsbildung. Also so, dass der Lernende mal etwas anderes mitbekommt. Ja,
ja, durchaus. Wir machen ja auch gerade nichts anderes, ne? Also du sitzt in Zürich und ich sitze da im Stuttgarter Speckgürtel. Und ja, wir können uns trotzdem toll austauschen.
Ja,
Ne?
Ohne Probleme, ja.
Ja, muss, aber genau, also da läutet es bei mir natürlich dann das Qualitätslämpchen, ne? Also wenn ich das jetzt aufweichen würde, ne? Und ich sage, für die ICT-Berufe beispielsweise, geben wir das frei, wo, ja, können wir die Qualität halten? Andererseits können wir die Qualität halten, wenn die Lernenden im Unternehmen sind, wissen wir auch manchmal nicht, was da passiert. Ne?
Ja, es ist natürlich schwierig, ist Glaskugel lesen irgendwo, oder? Aber ich glaube, wenn du das Problem hast, dass Lehrstellen abwandern, ich gehe davon aus, das hat man auch in Deutschland in der IT, wahrscheinlich auch in Österreich aus dem Dachraum, weil auch Deutschland hat verglichen mit den östlichen Nachbarländern in der EU immer noch hohe Lohnkosten, oder auch Österreich, oder? Da gehe ich davon aus, dass du wahrscheinlich irgendwo, also vor allem Polen fällt mir da stark ein, oder auch übrigens der baltische Raum, also Kroatien und so, das kenne ich auch von meinem früheren Arbeitgeber her, da kannst du zu einem Bruchteil der Löhne gewisse Dienstleistungen erbringen. Und spannend ist ja auch, gerade in Kroatien oder in Bosnien, nein, nicht Bosnien, weiß das andere Land nicht mehr. Die können sehr gut Deutsch, weil die teilweise hier gelebt haben oder hier aufgewachsen sind und dann wieder zurückgegangen sind, oder? Also hast du auch die Sprachbarriere nicht, oder? Gerade Callcenter kannst du dort super betreiben, oder? Die können fließend Deutsch, oder? Und der Kunde merkt hier in Deutschland, der Schweiz und Österreich gar nicht, dass irgendwo mit jemandem in Kroatien, ja.
Du weißt nicht, wo die Leitung hingeht, ja?
Ja. Also ich glaube, das ist ein Problem, das haben wir allgemein im Dachraum. Ja, und ich finde dann, bevor eine Lehrstelle verloren geht, oder sollte man hier innovative Lösungen suchen, oder? Weil ist der Ausbildungsplatz mal weg, dann ist das meistens sehr schwierig, den wieder zu generieren, oder? Ja, das ist einfach immer wieder eine verpasste Chance, einem Jugendlichen eine berufliche Bildung in einem Betrieb anzubieten.
Ja, das sagen viele Unternehmen, auch nicht nur, wenn er ganz weg ist, sondern auch, wenn man von 30 Lernenden mal runtergeht auf 10, ne, da fehlt ja dann, also wenn ich das jetzt ein, zwei Jahre so weiterführe, dann fehlt im Hintergrund das ganze System, ne, und das, dann kann man das nicht hoppla hopp im nächsten Jahr wieder auf 30 einfach hochziehen, auch wenn man die Menschen hätte.
Hast du völlig recht, das ist wie bei allem, oder? Zurückgefahren ist es rasch, aufgebaut, das ist dann eine andere Geschichte.
Ja, korrekt.
Ja, und ich sage mal, oder bei uns ist es dann auch noch so, oder wir haben ja das Glück, dass die Berufslehre so einen hohen Stellenwert hat, auch anteilsmäßig im System, oder? Und trotzdem kämpfen auch wir in der Schweiz damit, dass die Zahlen ganz leicht zurückgehen, also der Anteil der schulischen allgemeinen Ausbildung nimmt zu, verglichen mit der Berufslehre. Das ist immer noch natürlich auf einem hohen Niveau. Gewisse Kantone, da machen 80-90% eine Berufslehre. Also das ist dann natürlich enorm, oder? Das ist nicht vergleichbar mit Deutschland oder Österreich. Aber wir haben dann, das ist gerade spannend, oder? Wenn du Basel nimmst, oder? Die haben dann eine sehr, sehr tiefe Quote. Die sind jetzt irgendwo um 50% angekommen, oder? Dort merkst du dann, dass halt Basel in diesem trinationalen Umfeld mit Frankreich und Deutschland doch auch Leute hat, die aus anderen Bildungsprägungen kommen, oder? Wenn die Leute aus Deutschland oder aus Frankreich kommen, dann haben sie primär die schulische, die akademische Bildung, das ist bei ihnen so der Standardweg, oder?
Ja.
Und wenn sie dann in die Schweiz kommen, dann machen sie mit den Kindern dasselbe, oder? Und das sieht man dann dort sehr stark, oder auch bei Basel geht es auch gut, weil die Stadt praktisch ein Kanton ist, oder? Da kann man die Zahlen sehr gut erheben, aber man sieht es auch in der Stadt Genf oder in Lugano, also vor allem die grenznahen großen Städte, dort hast du klare Zahlen, oder? Da ist die Berufsbildung auf einem sehr tiefen Stand. Ja. Und dann hankerum habe ich, ich war gerade letzte Woche im Kanton Graubünden, das ist dann so Südostschweiz, wo man Skifahren geht, an einer Tagung, und die haben irgendwie 85% machen dort eine Lehre der Jugendlichen, und das ist sehr konstant über Jahre, irgendwie 80, irgendwie so, also einfach ein extrem hohem Niveau, oder?
Und liegt das auch an den Branchen, jetzt Graubünden?
Ja, ich würde schon vermuten, ja. Also, zum einen ist es natürlich so, wenn du, also Graubünden, muss man sagen, ist ein Bergkanton, sagen wir denen, also ein Kanton in den Alpen, oder? Das ist geografisch schon mal eine Herausforderung. Da hast du vom einen Ende an das andere irgendwie, wenn es dumm läuft, 4 Stunden, oder? In 4 Stunden fahre ich von St. Gallen nach Genf, einmal quer durch die Schweiz, aber natürlich mit einer Autobahn oder einem schnellen Zug, oder? Aber du kannst dann in einem Bergkanton schnell einmal sehr lange haben von A nach B. Das führt dazu, dass du nicht überall ein Angebot an allgemeinbildenden Schulen hast. Also das sind bei uns dann eben so Gymnasien, Fachmittelschulen, oder? Das gibt es dann dort primär nur in den großen Städten. Wahrscheinlich, ich bin jetzt auch nicht so bewandert in Graubünden, aber aus meiner Perspektive wahrscheinlich nur in Chur, also in der Hauptstadt, im Kantonshauptort, dort gibt es das dann wahrscheinlich nur. Das heißt, wenn jemand im Puschlav, das ist so ein südliches Seitental im Kanton Graubünden, nicht richtig Tirano, also schon weit auf der Südseite. Wenn dort jemand ein Gymnasium machen möchte, müsste er wahrscheinlich entweder ins Oberengadin fahren oder nach Chur, je nach Typ, oder? Das macht dann niemand, oder? Da musst du umziehen. Das ist enorm, oder? Und das führt dann dazu, dass die Leute vielleicht auch etwas mehr auf die Berufslehre setzen und sagen, ja, dann schaue ich mal, was gibt's so. Und das andere ist, in einem ja doch eher ländlich geprägten Kanton oder Gebiet hast du wahrscheinlich auch Berufe, die man in einem urbanen Gebiet weniger hat, oder? Wahrscheinlich mehr Handwerk, mehr Landwirtschaft, mehr Forstwirtschaft, mehr Tourismus übrigens auch. Also das ist übrigens auch spannend. Hotelkaufmann ist eine Lehre bei uns, ist, glaube ich, dann doch an 7. oder 8. Stelle im Kanton Graubünden. Das wäre in Zürich irgendwo unter ferner Liefen, wahrscheinlich Nummer 100 oder so, keine Ahnung, oder? Und das ist dann schon spannend, oder? Kanton Graubünden, viel Tourismus, viel Bergbahnen, viel Skigebiete, viele Hotels.
Ja,
Und
natürlich.
zack, schon ist die Berufslehre weiter oben. Ja.
Ja, so, wenn du sagst, ne, total logisch, ja, aber ja, man muss die Zusammenhänge dann auch erstmal erkennen, warum das so ist.
Und was wahrscheinlich noch dazu kommt, das hast du auch gefragt, ist wahrscheinlich in gewissen Kantonen. Nein, das hat nichts mit den Kantonen zu tun, aber wenn du natürlich in einer sozialen Bubble lebst, wo alle eine Berufslehre gemacht haben, sich in der höheren Berufsbildung weitergebildet haben, dann ist das ja auch der Normalfall. Und dann wird wahrscheinlich oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das Kind auch das als Normalfall ansehen und genau denselben Bildungsgang einschlagen. Weil man ja auch weiß, etwas aus der Erhebung, dass Kinder von Akademikern eher dazu neigen, wieder einen akademischen Weg einzuschlagen, und Leute, die eine berufliche Laufbahn haben, die Kinder eher wieder dazu neigen, eine berufliche Laufbahn einzuschlagen.
Sicher. Ja, also spannender Teil mit ganz vielen Details, die dann aber den Unterschied machen, ne? Ob wir jetzt
Ja, sehr.
50% oder 85 haben.
Ja.
Sicher. Du hattest in unserem kleinen Vorgespräch hier agiles Arbeiten oder agile Unternehmen angesprochen. Und ich habe ja gesagt, also seit 50 Gesprächen hier im Podcast hat noch keiner das Wort agil in den Mund genommen. ja, wie ist da deine Erfahrung? Agiles Arbeiten und Ausbildung, also agile Ausbildung?
Ich hatte das Glück, dass ich mal in einem Unternehmen arbeiten, also in einem IT-Unternehmen arbeiten durfte, das agil aufgestellt war. Und man hat sich dann dort entschieden, diese agile Organisationsform auch ins Personalwesen zu übertragen. So nach dem Grundprinzip, wenn wir, also jetzt aus HR-Sicht, wenn wir Leute betreuen in der Linie, rekrutieren, Business Partnering und so weiter, Development machen, müssen wir ja selber auch aus eigener Erfahrung verstehen, wie diese agilen Organisationen funktionieren. Und das geht halt nicht so nach dem Prinzip nicht nur wissen, sondern selber erleben, oder? Und das war eigentlich sehr eine bestechende Überlegung und hat dann auch gezeigt, dass solche agile Modelle auch im Personalwesen, ich rechne jetzt mal die Berufsbildung da etwas hinein, auch eine große Wirkung erzielen, weil ja die agilen Modelle auf gewisse Prinzipien einzahlen, oder? In der IT geht es ja darum, primär schneller zu werden am Markt, also diese, wie schnell kann ich mit einem Produkt am Markt sein, wie schnell kann ich es weiterentwickeln, und vor allem diese Effektivität zu steigern, also nicht die Effizienz, sondern die Effektivität, die Wirkung zu steigern, oder?
Ja.
Im Grundprinzip geht es ja darum, wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel erwirtschaften, mal etwas salopp ausgedrückt, oder? Und das ist etwas, das hat sich gezeigt, das führt in der Bildung zu spannenden, also vor allem in der Berufsbildung, zu spannenden Diskussionen. Mhm. Ich nehme an, das kennst du auch, oder? Dinge werden schon seit Ewigkeiten so gemacht. Sie sind schon immer so. Ja, das macht man einfach so, so diese Aussagen, oder? Und wenn man jetzt...
Entspannt. Ja, ich muss gar nicht mehr groß nachdenken, weil das habe ich letztes Jahr so gemacht, genau. Das mache ich wieder so. Ja?
Genau, und wenn jemand mal hinterfragt hast, ja, das haben wir schon, das machen wir schon seit 10 Jahren, das muss man so machen, ja.
Ja.
Und bei gewissen agilen Modellen und wahrscheinlich bei den meisten geht man ja auch hin und priorisiert die Aufgaben. Also man schaut, was tun wir, wann, in welchem Zeitraum, mit welchem Ressourcenaufwand. Also es ist nicht so in einer klassischen Organisation, wo du einfach einen Job hast und du machst dann jedes Jahr, sage ich mal, etwas salopp ausgedrückt, immer das Gleiche, weil das hast du das letzte Jahr schon gemacht. Gerade in der Berufsbildung, wo es ja ein wiederholter Prozess ist, oder du hast einmal Lehrbeginn, du tust die Lernenden anboarden, dann werden sie eingeführt, gewisse kommen dann raus, Lehrabschluss und so weiter. Das ist ja so ein sehr iterativer Prozess. In der Agilität gehst du hin, sagst mal, so in einem gewissen Zeitraum, welche Aufgaben stehen an? Dann notiert man die und dann priorisiert man die aufgrund gewissen Kriterien. Mhm. Und diese Diskussionen, also diese Priorisierung, gibt da so Methoden. Eine, die mir da sehr spontan einfällt, ist die WSJF-Methode. Das sagt dir wahrscheinlich nichts, das wäre jetzt zu viel Detail.
Nee, in der Tat nicht.
Ja, die Weighted Shortest Job First-Methode. Das ist so eine mathematisch, also eine Bruchrechnung eigentlich ausgedrückt. Da hast du 4 Werte. Zum einen setzt du einen Wert ein für den Business Value. Also welchen Mehrwert schafft dir dieses Projekt oder diese Arbeit, diese Aufgabe für das Unternehmen? Ja. Das zweite ist, wie zeitkritisch ist diese Aufgabe?
Also wie viel?
Ja, also muss es sofort geschehen oder haben wir auch noch 3 Jahre Zeit, oder? Wie zeitkritisch ist die Aufgabe?
Die Dringlichkeit,
ja. Ja, genau, die Dringlichkeit, genau. Und auf Englisch, das ist dann immer, also auf Englisch heißt es dann Time Criticality. Und dann hast du so einen dritten Wert, das ist so Risk Reduction oder Opportunity Enablement. Also ich muss da noch einen Wert einsetzen, entweder reduziere ich mit dieser Aufgabe mir ein unternehmerisches oder organisatorisches Risiko, oder ich schaffe neue Chancen oder neue Marktfelder. Und ganz einfach ausgedrückt hast du das dann oberhalb vom Bruchstrich und darunter setzt du einen Wert ein für den Aufwand für die Aufgabe, Job Size nennt sich das dann. Und so kannst du dann mathematisch das berechnen und sagen, diese Aufgabe hat dann schlussendlich diesen Wert und diese hat dann diesen Wert. Und das machst du dann anhand zum Beispiel von Fibonacci-Zahlen, damit du dann so eine Steigerung hast, immer das Doppelte voneinander, oder? Und das gibt dann schon spannende Auslegeordnungen, oder? Weil, als wir das erste Mal gemacht haben in der Berufsbildung, kamen dann auch alle an dieses Priorisierungsmeeting und haben gesagt, ja, das ist wichtig, das müssen wir tun, oder? Und wenn du dann diese Dinge durchdiskutiert hast, also den Nutzen fürs Unternehmen, oder? Mehrwert schaffen, Risiko reduzieren, zeigt also Dringlichkeit, plötzlich ist die Aufgabe irgendwo im Nirgendwo, also ganz zu hinten priorisiert, oder? Weil einfach aufgrund der Objektivität sie nicht mehr wichtig ist, oder? Und deshalb sage ich, ist es spannend, mit solchen agilen Organisationsformen, Methoden auch auf die Berufsbildung oder die Ausbildung zu schauen, weil sie haben einen anderen Fokus. Und das hilft teilweise, einen Perspektivenwechsel zu machen.
Wie? Ich versuche es mir gerade vorzustellen. Ich hab mir gerade so 2, 3 Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, rausgenommen. Und ich glaube, die Antwort wäre, Ja, das ist eine Spitzensache. Wir schauen mal, wann wir das angehen können. Wir so nach dem Motto, ja, wir melden uns bei Ihnen. Aber du hast andere Erfahrungen gemacht?
Nein, da hast du natürlich völlig recht. Ich unterrichte auch noch in einem Weiterbildungsgang, wo ich genau zu diesem Thema einen Tag Kurs gebe. Agilität in der Bildung. Und in diesem Weiterbildungsgang hat es meistens auch viele Personen aus der Berufsbildung. Und dann höre ich immer genau das Klassische. Das ist etwas für die IT. Ah nein, bei uns nicht. Ja, wir wissen schon, das machen wir schon immer so. Ja, das funktioniert, das ist kein Problem. Und
Interessant.
wenn man das mal erzählt, und dann mache ich dann mit Ihnen so einen praktischen Versuch. Also Sie müssen dann mal so priorisieren. Ich gebe Ihnen dann mal Aufgaben vor, nehme gewisse Dinge von Ihren Beispielen, dass Sie mal so in einer kleinen Sequenz mal in diese Diskussionen reinkommen, oder? Und dann merken Sie plötzlich, ah, es ist eben vielleicht doch nicht so klar. Ah, es ist vielleicht doch nicht so eindeutig, wie wir immer gedacht haben, oder? Und das ist mein Ziel, oder? Ich möchte Sie heranführen und zeigen, nein, die Methoden aus der Agilität, die sind grundsätzlich für alle Unternehmen eine Chance. Ich kann nicht garantieren, dass es überall eine Wirkung erzielt, aber eine Chance ist es auf jeden Fall. Weil eigentlich ist es unternehmerisch total logisch, oder? Du möchtest mit möglichst wenig Ressourcen möglichst viel erreichen. Das ist eigentlich ja total logisch. Also, wer will das nicht? Dann kannst du am meisten Geld verdienen, oder? Das geht natürlich nicht jedem Feld gleich gut, ist ja klar. Aber mit methodischen Ansätzen dort etwas strukturierter hinzuschauen und sich wirklich mal von diesen Prägungen, diesen Biasen teilweise auch zu befreien und sagen so, wir schauen mal die Aufgaben, die Tätigkeiten, die Tasks mal neutral an und bewerten diese mal nach einer Methode. Das kann völlig einen anderen Blickwinkel geben. Und das Schöne daran ist, die Methode, die kannst du anwenden, ohne die ganze Organisation umzustellen. Und das ist das, was ich dann auch immer dort in der Weiterbildung sage. Man unterscheidet teilweise auch zwischen Being Agile und Doing Agile, oder? Es gibt so Unternehmen, die sind dann so voll konsequent agil aufgestellt, oder? Mit Scrum und Safe und all das Holacracy-Modellen, das gibt es viel in der IT, oder? Aber es ist teilweise auch nicht nötig. Du kannst eine klassische Organisationsform haben, aber trotzdem mit agilen Methoden priorisieren. Das schließt sich ja nicht aus, oder?
Ja, da haben wir nicht nur Schwarz und Weiß, ne?
Ja,
Also bin ich
genau.
jetzt agil oder bin ich jetzt nicht agil,
Genau.
sondern ich nehme mir ja auch irgendwelche Methoden mal mit rein, ne? Und nehme eine SWOT-Analyse oder ganz banal irgendwas, dass ich ein Brainstorming mache, das ist auch nur eine Methode, ne? Und
Ja, völlig. Ja, und ich glaube, oder, man muss natürlich auch sagen, solche Modelle funktionieren eher bei größeren Unternehmen gut. Oder, also Scrum ist ja eine Projektmanagement-Methode, eine agile, die geht natürlich auch im Kleinen. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, in der Agilität geht es ja darum, möglichst schnell eine hohe Wertschöpfung zu erzielen, engagierte Mitarbeitende zu haben und die Time to Market zu verkürzen. Also wie kann ich mit einem Produkt möglichst rasch am Markt sein? Und ich glaube, das wäre etwas, das wäre für alle Mitarbeitenden spannend. Also vor allem, wenn die Aufgaben dann auch stärkenorientiert wären, oder? Weil, was wir dann teilweise auch gemacht haben, also das macht man viel in der IT, in der Agilität sagt, ah, wir haben hier ein Feature, das muss man irgendwie bauen oder programmieren, entwickeln. Wer hätte Lust und wer hat die Skills? Wenn man ein großes Team hat, kann man fragen, wer möchte, oder? Also nicht zu sagen, Hans, du hast das schon immer gemacht, jetzt machst du es, sondern teilweise auch dieses Job-Enrichment, zu sagen, hey, wir haben hier so Zusatzaufgaben, wer hat noch Kapazität, wer möchte noch? Das kann dann auch für die Mitarbeiterentwicklung oder auch für die Lernenden natürlich sehr spannend sein, oder?
Ja, durchaus. Und wenn wir uns ja da fragen, ne, wie können wir die Wirkung steigern in der Ausbildung? Ne, oder wie können wir die Wirkung steigern für mich als Auszubildende? Ja, also das interessiert uns eigentlich alle. Ja? Und
Ja.
ich habe im Studium hatten wir mal 3 Tage das Thema Design Thinking. Und tolle, tolle Methode. Ne? Und wir haben einen Geldbeutel entworfen und danach hat man das verstanden. Und ich konnte es total häufig anwenden auf meine Arbeit. Ne? Ich habe ja keinen Geldbeutel mehr gemacht, aber Ja, das ist
Ja,
dann
das
sehr, sehr
ist
gut.
ein wunderschönes Beispiel. Wir hatten mal ein Projekt zur Flexibilisierung der Berufslehre, also auf der Schulseite, auf der Berufsschulseite. Und das haben wir auch konsequent am Anfang mit dem Design Thinking Ansatz, also mit der Double Diamond Methode entwickelt, oder? Sind eben nicht hingegangen so mit klassischen Projektmanagement-Methoden, sondern wirklich gesagt, so, wir schauen das mal aus der Nutzersicht vom Endprodukt her an. Wie muss das Produkt sein und wie generieren wir dann den Berufsschulunterricht? Wie staffen wir die Lehrpersonen? Wie machen wir die Curriculums und so weiter?
Ja, und da können wir uns natürlich dann auch was abschauen, ne? Also wenn ich jetzt auch Tischler bin, ja, kann ich ja trotzdem auch, ne, vom Endkunden, also vom Lernenden einfach mal schauen, ja, wie wäre das für mich gut, weil ja, wir kennen das ja alle, wenn wir sowas übergestülpt bekommen, ja. Im Studium habe ich auch so viel lernen müssen, weil man das schon immer so macht, ja. Und macht es Sinn? Nein, macht ganz wenig Sinn. Und damit macht es auch kein Spaß.
Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Brückenschlag, oder? Weil ich glaube, damit hat die heutige, jetzige Generation, also die Jugendlichen, die jetzt aus zur Schule rauskommen, Mühe, oder? Ah, das hat man schon immer so gemacht. Wir machen das, weil man es so tut. Also die frühen Generationen teilweise schon auch, aber gerade in dieser Generation Alpha stelle ich das schon so stark fest, so diese Sinnhaftigkeit, wieso tue ich das, oder? Und wenn wir da als Ausbildner mit diesen Argumenten kommen, ja, ist schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht. Das löscht denen ab, das ist so wie, die gewinnst du dann nicht.
Es gibt einen Grund, warum wir kein Fax mehr schicken, ne?
Ja.
Oder fast keine SMS mehr versenden, ja, weil es einfach
Fax ist ein heikles Thema.
das ist
Gibt ja da die Posse bei Corona, als dann die Dinge per Fax übermittelt wurden zwischen den Gesundheitsinstituten. Da hat man dann schon das Gefühl, oh je, vielleicht haben wir dann die Vergangenheit doch noch nicht ganz abgeschlossen.
Vielleicht war das ja der Plan, dass es nicht ganz so schnell funktioniert, und dann muss man langsamste Pferd setzen.
Du hast ja zu Beginn auch angesprochen, oder? Wir haben es schon immer so gemacht in der Bildung. Das ist einfach so, oder? Die Jugendlichen stellen das ja auch fest, oder? Ah, das ist ja genau gleich. Das hört sich genau gleich an wie bei meinen Eltern.
Wie bei Opa,
Ja,
ja.
genau, oder? Und ich glaube, da dem System täte etwas mehr Innovation nicht schlecht.
Definitiv.
Ich
Und ich
glaube,
höre
die
dann
Bildung ist,
auf der
die
anderen
Bildung.
Seite höre ich dann Menschen, die sagen, ja, aber muss denn das jetzt auch noch sein? Ja? Und da hat ein anderer Schweizer bei mir im Podcast die Frage gestellt, hätten wir es denn abgelehnt? Also hätten wir zu Jugendzeiten gesagt, nein, ich möchte kein Smartphone haben. Ja, das gab es. Also zu meiner Zeit gab es das noch nicht. Ja, hätte ich es abgelehnt? Nein, definitiv nicht. Ja, flexibles Arbeiten, E-Learning, hätte ich es abgelehnt? Nein. Ja, und jetzt sagen wir aber, ha, was nimmt sich da diese junge Generation raus? Aber,
Ja, und ich glaube, oder die technologischen Mittel, das ist ja noch das eine, da kann man darüber diskutieren. Das sind auch so Tendenzen oder Trends, die ergeben sich einfach. Aber wenn ich dann, ich kenne dann so Beispiele, oder? In der Schule, dann heißt es ja, Digitalisierung ist, ich tue jetzt das Aufgabenblatt als PDF auf eine Homepage. Und dann denke ich, ja bitte, was ist jetzt da digital? Also klar, ja, du kannst es runterladen. Aber es ist immer noch dieselbe Aufgabenstellung, dieselbe Methodik dahinter, oder? Also da hat sich ja genau gar nichts geändert, oder? Und ich glaube, da haben wir teilweise im System schon noch Entwicklungsbedarf. Also ich gehe davon aus, bei euch genau gleich, oder? Den Mindset ändern, was man mit neuen Medien oder mit den heutigen Medien auch noch machen könnte in der Ausbildung, oder? Das muss noch zuerst durchdringen, das ist noch schwierig.
Ja, und da die Mischung zu haben, jemand, der diese Erfahrung hat, ne, also schon ein paar Dinge gesehen hat in seiner Zeit, und dann diese Kopplung mit jemand Jungem, der sagt, lass doch die Inhalte einfach mal, also ich hab heute Morgen meinen ersten KI-Song entworfen. Ja, also ein Lied mit KI, Ich war schockiert, wie schnell das geht, wie einfach das ist. Und genau, da habe ich in den Schulen schon gehört, da haben die ein Gedicht von Goethe genommen und haben das als Rap laufen lassen. Also der Text war ja schon da, haben einfach gesagt, mach einen Rap draus, der ins Ohr geht, der rhythmisch ist, ne? Und tatarata, kann man innerhalb von viermal dieses Gedicht hören, kann man das ganze Gedicht auswendig.
Nicht schlecht.
Nicht schlecht, ne? Also habe ich auch gedacht. Und so Dinge, ja, muss man koppeln, ja, weil wie bin ich jetzt auf, also genau so bin ich gerade drauf gekommen, wie bin ich auf das mit dem Lied gekommen? Nicht, weil das meine Idee war, ne? Sondern da kam auch wieder jemand Jüngeres und hat gesagt, schau mal, wie leicht man hier Lieder und Songs machen kann. Ja? Also das musste dann auch so zu mir kommen. Ja? Ich hätte es ja auch googeln können, aber ich komme nicht auf die Idee.
Und eben, das finde ich dann schon sehr spannend, wenn dann die Leute gleichzeitig sagen, ja, die Jugendlichen können da nichts, dann muss ich dann kritisch sagen, ja, kannst du einen Song komponieren in 5 Minuten? Wahrscheinlich ja nicht,
Richtig.
oder? Sie können eben schon etwas, sie können nicht das, das wir uns wünschen, dass sie es könnten. Aber dann müssen auch wir Erwachsene immer unsere Haltung auch hinterfragen, oder? Stimmt dann die noch?
Genau, ja. Und wenn ich sowas, also ich muss ja auch manchmal irgendwo Dinge in eine Excel-Liste oder so eintippen, ne? Mein Gott, bin ich froh, dass es für sowas KI gibt. Ja? Es gab früher wirklich so Zeiten, wo du mit zwei Bildschirmen und dann mit Copy-Paste hin und her und hin und her. Und jetzt macht die KI das. Also traue ich dem nach? Nein, definitiv nicht. Da kommen wir ja schon fast so zu diesem Thema Berufsentwicklung. Und du bist ja, wie soll ich das ausdrücken? Du hast ja diesen Luxus, dass du selber auch schon also du hast eine Ausbildung gemacht. Du warst auch Ausbilder, richtig?
Richtig.
Richtig. Und jetzt bist du viel in der, das heißt, du hast viele Unternehmen, die mit dir sprechen oder du mit ihnen, ja, wie auch immer das möchte. Ist es gewünscht, dass sich Berufe entwickeln oder sagt man, ist doch alles gut, ne? Also ich hab den Informatiker, ja, für dieses Fachgebiet, das reicht vollkommen aus.
Nein, das ist gewünscht. Also bei uns in der Schweiz ist es systemisch gewünscht, weil das Gesetz schreibt vor, dass alle 5 Jahre überprüft werden muss, ob du dann eine Berufsrevision, also es ist auch eine Berufsentwicklung machst, ist eine andere Frage. Aber überprüfen musst du. Und ich sage mal, bei unseren Berufen, da folgt so gut wie immer auch eine Anpassung, also ein Berufsentwicklungsprozess, weil in der IT ist es halt so, wenn heute etwas auf den Markt kommt, ist es in 5 Stunden veraltet, oder? Also nicht mal nur morgen, oder? Also es ist einfach so. Der technologische Trend, der Wandel, der ist in dieser Branche natürlich enorm, oder? Man schaue nur an, wie wir heute in der Applikationsentwicklung, in der Softwareentwicklung mit KI umgehen, oder? Die KI kann sehr gut programmieren, weil es ein sehr strukturiertes Modell ist, oder? Ich meine, die meisten KIs scheitern ja an einem guten Datenstamm. Also, ja, woher nehmen sie die Daten, mit denen sie programmiert werden, oder? Und programmieren geht da natürlich super, weil dort ist sehr klar, was ist richtig oder falsch. Oder in dieser Zeile mit diesem Code muss es so und so sein, oder deshalb kann die KI sehr gut programmieren. Die Unternehmen nutzen das natürlich auch. Die KI schreibt dir gewisse Zeilen oder Programmcodes natürlich in viel kürzerer Zeit. Das muss man dann klar überprüfen. Es braucht nochmal Review, aber da kannst du einen Senior hinstellen, da brauchst du keinen Junior mehr. Oder, ja, das geht dann viel effizienter. Du sparst Zeit, du kannst dem Kunden schnell ein Produkt liefern. Ja, und gleichzeitig haben wir bei uns im Bildungsplan in diesem Beruf drin, du musst lernen zu programmieren. Jetzt hast du schon, ja, jetzt beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja.
Was
Eigentlich hast
heißt
du die
programmieren?
Tätigkeit, ja, eigentlich hast du die Tätigkeit nicht mehr, weil du sie der KI abgegeben hast, gleichzeitig solltest du den Lernenden ausbilden darin. Was machst du jetzt? Und genau da kommen wir jetzt Ende Jahr in einen Entwicklungsprozess, also einen Berufsentwicklungsprozess, wo es genau darum geht, bei der Informatiklehre hinzuschauen, ja, wie sieht es aus, was braucht es noch, wie sieht die Zukunft aus, wie sieht das Profil aus in 5 Jahren und so weiter. Ja, die Berufsentwicklung ist gewünscht, bei uns sogar dringend notwendig in der IT. Es ist aber auch schwierig, weil du steckst da teilweise schon in einem gewissen Formalismus drin, in Sachzwängen. Und das meine ich auch nicht negativ, sondern eine Berufslehre soll eine gewisse Formalität haben. Sie ist ja auch etwas wert, oder? Mhm. Sie führt zu einem anerkannten Abschluss. Aber du kannst halt nicht alles total flexibel regulieren. Das geht einfach nicht, oder? Und das führt halt dazu, dass wir doch irgendwann irgendwo hinschreiben müssen, was muss der Lernende jetzt können nach diesen 4 Jahren, oder? Mhm. Und da geht es bei uns dann viel darum, das im Rahmen der Möglichkeiten so flexibel wie möglich zu gestalten. Das ist so der Trick, oder? Zum Beispiel haben wir bei uns in den IT-Berufen eine Handlungskompetenzorientierung. Das muss ich jetzt nicht im Detail erklären. Ja. Da geht es darum, dass wir nicht festschreiben, was vermittelt man, sondern was kann der Lernende am Ende der Lehre. Das ist etwas anderes, oder? Also nicht den Input, sondern den Output beschreiben. Und das andere, was wir dann auch versuchen immer, ist, das so generisch wie möglich zu beschreiben. Also nicht zu sagen, du machst mit PHP eine Codezeile für einen Webbrowser. Am besten noch für Safari oder so. Sondern ja, alle Marken weglassen, genau sagen, du programmierst einen Code für eine, blablabla, bla, bla, ist ja egal, oder? Aber das sehr offen zu formulieren, dass die Unternehmen auch in der Ausbildung möglichst viel Freiheit haben und trotzdem gewisse Grundfertigkeiten draußen stehen, oder? Das ist in unserer Branche wirklich eine Herausforderung. Wie kriege ich die Flexibilität hin und trotzdem die Regulation? Das ist wirklich eine Knacknuss.
Das ist schwierig. Aber also so eine Revision, der Grundgedanke ist ja alle 5 Jahre wirklich gut. Ist das auch so neutral oder prüf ich mich da selbst? Also ich weiß nicht, ob du die Frage verstehst, ne? Also wenn ich mich jetzt selber überprüfen müsste, ne, bin ich gut genug oder bin ich schnell genug, bin ich langsam genug gefahren mit dem Auto? Und ich sage, das prüfe ich selber mal, indem ich auf den Tacho schaue. Ja, dann bin ich da vielleicht so ein bisschen großzügiger. Fahre ich am Blitzer vorbei, dann ist der sehr genau. Und diese Revisionen, wie sind die von der Form her so, dass die dann auch diese Genauigkeit abbilden können?
Die sind klar vorgegeben in der Schweiz, also vom Bund, vom Staatssekretär für Bildung, Forschung und Innovation. Also da hast du nicht groß Möglichkeiten. Das ist ein Prozess in 6 Schritten, denn wenn man eine Berufsentwicklung macht oder also einen Revisionsprozess durchläuft man immer diese 6 Schritte, die sind genau geregelt. Und zu deiner Frage, da ist eben zu Beginn diese 5-Jahres-Überprüfung, sagt man der, oder? Dass deine Umfrage, die mündet dann schlussendlich in einem Überprüfungsbericht und dort befragst du, oder nein, falsch, es ist ja nicht befragst du, sondern dort befragt man alle Player innerhalb dieses Lehrberufs. Das heißt, die Betriebe, Berufsfachschulen, die überbetrieblichen Kursanbieter, die Kantone als Regulator, auch der Bund wird befragt. Und das mündet dann alles zusammen in einem Bericht aus all diesen Perspektiven. Und das geht man dann durch, oder? Schaut, da gibt es dann so Eckwerte, oder? Das muss ich jetzt auch nicht zum Detail erklären, es wäre zu kompliziert, aber so zum Beispiel das pädagogische Modell ist ein Eckwert oder Anzahl der Hochschultage, also Schultage im Allgemeinen, Berufsmaturität und so weiter. Das schaut man dann sehr generisch mal an und sieht, hat man hier Handlungsbedarf? Ja, nein, wie? Und man setzt dann so wie gewisse Eckpfeiler vor der Revision fest und sagt, wir müssen zum Beispiel an der Anzahl Schultage etwas machen oder wir müssen bei den Handlungskompetenzen etwas tun oder vielleicht ganz extrem gedacht, die Länge der Berufslehre stimmt nicht. Aber man sagt dann nicht was, sondern sagt einfach, ah, dort und dort haben wir Handlungsbedarf. Also wie wenn du ein Haus baust, sagst du, okay, wir haben 5 Stockwerke und ein Flachdach und ein Pool und eine Garage, aber ich sage dann nicht, wie groß sind die Fenster, die Türen, welche Farbe ist es? So, das machst du dann später in Arbeitsgruppen und dort kommen dann alle relevanten Player dazu, also die Betriebe primär, Berufsschulvertreter, Vertreter der überbetrieblichen Kurse und so weiter. Und die entwickeln das dann und das gibt dann so Iterationsprozesse, es wird dann immer wieder gereviewt und so weiter freigegeben. Und so kannst du einigermaßen eine gewisse Objektivität sicherstellen.
Okay.
Aber wahrscheinlich könnte man, wenn man auf beiden Augen blind wäre, das schon auch anders machen. Mhm. Oder weil, sag ich mal, wenn du eine sehr kleine Branche hast oder mit wenig Lehrbetrieben, also wir haben ja Berufe wie Müller, also der Kornmalt, oder ich weiß auch nicht, wie viele Lehrverhältnisse es da gibt in der Schweiz, 5, 3, keine Ahnung. Oder da hast du meistens 1, 2 Betriebe, oder? Das ist dann die Summe der Lehrbetriebe in einem ganzen Beruf, oder? Wenn die sich dann absprechen, naja.
Relativ flux, ja.
Ja, genau, oder? Bei uns ist das schwierig, oder? Wir haben 8.000 Informatik-Lehrverhältnisse, oder? Das ist wahrscheinlich auf irgendwie 6.000, 7.000 Lehrbetriebe verteilt. Das ist unmöglich, dass die sich absprechen, oder?
Schwierig.
Eben. Aber ja, es ist eine gewisse Objektivität da, oder der Prozess sollte das auch sicherstellen. Aber wie jedes System, wie jeden Prozess, wahrscheinlich würdest du es auch umgehen können. Hankrum ist es auch so, du musst ja nicht revidieren. Du bist ja nicht gezwungen dazu. Wenn der Überprüfungsbericht sagt, alle sind happy, dann war es das. Dann kannst du sagen, super, weiter so. Bis in 5 Jahren.
Aber hast du ja gesagt, das ist wohl nicht der Fall, sondern man strebt nach dem Optimum, versucht so die Dinge, die einem wirklich auch ins Auge stechen, ja, raus zu filtern, zu bekommen.
Ja, eben bei uns sowieso in unserer Branche weil 5 Jahre, das ist in der IT eine Ewigkeit, oder? Mhm. Vor 5 Jahren gab es KI noch nicht, also nicht so, wie es sie heute gibt, oder?
Verrückt, ja.
Also wenn man nur schaut, was da passiert ist, das ist enorm, oder?
Ja, ich bin ja nur quasi der User und was da in den 5 Jahren jetzt geschehen ist, also nicht nur im Bereich KI, sondern auch die Anwendung, die man hier hat. Mhm. Und ich kriege ja hier nur einen Bruchteil mit. Ja, das ist verrückt, ja.
Ja, und auch, also wirklich auch Dinge, die mir die Arbeit erleichtern, oder? Also klar, über die Qualität und den Output, da gibt es noch Optimierungspotenzial bei gewissen Tools, aber wenn ich sehr banal schaue, oder Microsoft Copilot, oder? Kann man darüber streiten, ob das jetzt etwas bringt, gut ist oder nicht, und über die Qualität mag ich mich auch nicht auslassen. Aber ein banales Beispiel, wenn du eine offene Datenablage hast, zum Beispiel ein konkretes Beispiel. Sagen wir mal, du hast ein großes Unternehmen, sagen wir so 10.000, 15.000 Leute, 20.000, weiß ich auch nicht, so ein Konzern. Da machen ganz viele Menschen Präsentationen mit PowerPoint. Wahrscheinlich jede zweite, dritte, jeden dritten, fünften Tag, weiß doch auch nicht. Ja. Und vermutlich wahrscheinlich auch ganz viele Menschen immer zu denselben Themen. Mhm. Wenn jetzt alle diese Präsentationen offen irgendwo auf einen Ablage klicken oder das Tool das durchforsten kann, dann kannst du sagen, hey, ich hätte gerne eine Präsentation zu diesem Thema, meinem Unternehmen, gibt es das schon? Da sagt er dir, ja, da haben schon 500 Leute etwas dazu geschrieben, ich merge dir das zusammen, oder? Das spart mir doch enorm viel Zeit, dass wenn ich das Slides gestalten muss und wieder schauen muss, recherchieren, ja, wie sind die Zahlen, was und wo? Also das nützt uns auch etwas, wir werden produktiver dadurch, ja. Mhm. Klar, die Qualität...
Ja,
die Qualität mangelt teilweise noch etwas, oder... Aber das wird dann kommen mit der Zeit, oder? Das wird besser werden. Mhm. Wieso soll ich die Zeit mit solchen mühsamen Aufgaben verschwenden, wenn ich anderes tun kann?
Und dann setzen wir uns hin und dann sagen wir unseren Lernenden, pass auf, das musst du jetzt lernen. Und die denken sich, oh Gott, wieso soll ich jetzt lernen, einen Fax zu schreiben?
Genau. Und das muss man dann schon sehr kritisch hinterfragen. Oder auch wahrscheinlich in 5 Jahren, wer muss noch PowerPoint bedienen können? Das macht dann die KI selber.
In meinem ersten Semester habe ich gelernt, wie man mit einem Karteikastensystem Recherche für Literatur macht.
Das ist ein sehr spannendes Beispiel. Ich hatte letztens mit einer Fachhochschule zu tun. Und da ging es auch um das wissenschaftliche Arbeiten, oder? Also die Literaturrecherche und so weiter. Und da bin ich dann einem Professor geraten und hat mir gesagt, ja, er macht das alles mit KI-Tools. Und er sagt das auch seinen Studenten. Schaut, es gibt diese und diese Tools, die können das, das und das. Ja. Ihr müsst das einfach deklarieren. Aber er sagt auch, die Zeiten sind vorbei. Bibliothek, Bücher aus. Also ja, wahrscheinlich teilweise musst du es schon noch. Aber je mehr Dinge digitalisiert werden, desto besser wird die KI dort, oder? Und ich meine, das ist eine reine Fleißaufgabe, oder? Literaturrecherche, oder? Die können wir Menschen niemals so gut bewältigen wie eine KI, weil sie viel schneller, viel umfassender recherchieren kann. Oder?
Ja.
Und das hat dann einen massiven Einfluss darauf, wie man eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit schreibt, weil eigentlich wäre die Recherche und die Methodik ja dann einen großen Teil davon, oder? Das ist dann irgendwann mal weg. Was machst du dann?
Ja, dafür kommt der Umgang mit der kritischen Auseinandersetzung.
Ja, genau. Ne? Ganz
also
genau.
Oder? Ich muss das jetzt beurteilen können, was hat mir die KI gegeben? Ne? Und ist das vielleicht völlig fehlerhaft? Ne? Oder geht es in eine ganz andere Richtung? Das muss ich dann beurteilen. Das ist eine neue Kompetenz, die wir uns aneignen müssen.
Und ich glaube, da müssen wir im System umdenken, da müssen wir andere Mittel finden. Oder bei uns in der Grundbildung haben wir auch immer das Thema, wir haben so eine genannte IPA am Ende der Lehre. Also bei der praktischen Arbeit ist es eine individuelle Arbeit. Die machen ein Projekt über 2 Wochen und das müssen sie dann dokumentieren am Schluss. Und diese Dokumentation, die wird bewertet, immer noch zu einem hohen Anteil. Ebenso formale Kriterien, Länge, Schreibstil, Grammatik, bla bla bla. Und jetzt kommt natürlich das Thema auf, viele machen das mit der KI. Ja, logisch.
Ja.
Geht schneller, geht besser. Ja, was mache ich jetzt? Ja, die Lernen haben es mit der KI geschrieben. Ja, ist die Realität, mache ich ja teilweise auch. Müssen wir halt die Kriterien anpassen. Aber eben, jetzt steckst du in einem System fest, da kannst du nicht einfach die Kriterien ändern, weil es ist ein formales Konstrukt, oder? Ja, eben. Das sind so diese Spannungsfelder.
Also ich bin selber an einer deutschen Hochschule und die reagieren da erstaunlich schnell jetzt drauf. Ne? Also sonst Neuerungen, ganz schwierig. Und jetzt genau müssen aber Hausarbeiten etc. Ja, muss man sich auch überlegen, wie viel Sinn machen manche Themen, die man bisher abverlangt hat. Und ich finde das sehr, sehr toll, ja, weil die Hausarbeiten, die ich größtenteils korrigieren musste, die hatten wenig Sinn gemacht. Wenig bis gar keinen Sinn. Und ich bin froh, dass wir davon jetzt wegkommen. Ja,
ja, und ich glaube, dort nimmt uns ja das Tool auch eine mühsame Arbeit ab, oder? Wenn ich das Schreiben, das Recherchieren, das kritische Denken, das musst du ja weiterhin. Das kannst du auch, wenn dir ein Tool etwas ausspuckt. Das entfällt ja nicht damit.
Nein.
Und deshalb glaube ich auch, dass nicht die Qualität darunter leidet. Klar, man muss das Setting umstellen, das ist so. Aber ich glaube, ein wissenschaftlicher Diskurs ist ja auch eine Auseinandersetzung mit Fakten, mit Forschungsresultaten, mit Personen, mit Haltungen und so weiter. Und das geschieht ja weiterhin, oder? Ob da die Maschine mir die Literatur zusammenfasst, spielt ja keine Rolle.
Du weißt es besser als ich, aber ne, wenn wirklich die Basis der Informationen stimmt, auf die die KI zugreifen kann,
genau,
dann wird es besser. Ne? Und
genau,
wenn ich nur kleine Segmente da reinfülle und sage, so schnell wie es geht, ungefiltert, ich nehme die erste Version, dann bekomme ich natürlich auch das, was ich verdiene.
Ich glaube, das ist auch das Problem teilweise in der breiten Öffentlichkeit. Oder für Sie ist KI ChatGPT. ChatGPT hat einen schwierigen Datenstand für das Training, oder? Das nimmt grundsätzlich die Internetdaten, oder? Und dass da natürlich ja nie alles absolut evident ist, ist ja klar. Oder? Und deshalb musste ich auch schmunzeln, dort in der Fachhochschule, da gibt es neue KI-Assistenten oder Tools, die greifen ganz bewusst auf wissenschaftliche Daten, also die werden mit wissenschaftlichen Daten, Literatur, Forschungsresultaten trainiert und nur mit diesen. Und das ist dann schon sehr spannend, oder?
Ja.
Weil das spuckt dir dann ganz andere Resultate aus.
Das sind natürlich auch ganz andere
Daten. Und vor allem sehr praktisch, so mit Zitiervorschlägen, alles kommt gleich mit, voilà, Copy-Paste, oder?
Ja.
Musste mal etwas rumspielen und war dann schon erstaunt. Ja, ist noch spannend, ja.
Ja, verrückt. Ja, ich wünsche mir also nach unserem Gespräch hier, wünsche ich mir wirklich, dass diese Dynamik auch so ein bisschen aufgegriffen wird. Ja, dass man sagt, lass uns da auch gerne, wir haben den großen Vorteil, dass wir in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland, wir verstehen uns von der Sprache. Also wir müssen nicht auf eine Drittsprache gehen. Ja, wir haben ein ähnliches System in der Ausbildung. Und wenn wir diese Dynamik mitnehmen und auf das gute Alte uns auch immer wieder besinnen, ja, auf diese Erfahrungen und dann aber die neuen Möglichkeiten mit dieser Wirkung, ne, also Effektivität da auch reinbringen, dann werden die nächsten 5 Jahre richtig spannend. Also dann, da ist der Druck drauf. Und wenn wir uns halt, sag ich mal, mit einer schlechten Datenlage zufrieden geben und ein bisschen ChatGPT, der uns ein Arbeitsblatt macht, dann wird es halt Durchschnitt, ja.
Gebe ich dir hundertprozentig recht, ja, das ist so. Und schlussendlich ist das ja wie bei allem auch eine Haltungsfrage, oder? Man kann natürlich Widerstand leisten oder dagegen sein. Oder sich offen zeigen und damit auseinandersetzen, oder?
Ja, mal dagegen sein ist sicherlich auch gut, ne? Aber wenn man dann weiter auch im Gespräch bleibt, richtig, richtig gut. Ja, ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Wir sind schon wirklich lang dabei. Und ich finde es immer noch toll, ne, dass wir auf die agile Arbeitsweise da jetzt auch gekommen sind. Und richtig, richtig gut, spannender Ansatz, ne, das in die Ausbildung auch agiler werden zu lassen. Ja? Also nicht ausschließlich, sondern einzelne Methoden, finde ich prima. Und ja, ich würde zur Abschlussfrage kommen. Oder hast du zu unseren Themen noch irgendwo was, wo wir zu schnell drüber gerast sind, Steven?
Nein, für mich ist gut. Super.
Für dich ist gut. Weil meine Abschlussfrage, die ist wirklich kompliziert für viele Menschen. Und zwar, wenn du regelmäßig Podcasts hörst, dann kommen ja immer diese Werbeeinblendungen. Und die Menschen sagen so, hier, tolles Müsli und so.
Ja.
Und ich habe gedacht, ich muss ja auch irgendwie Werbung machen. Und ich würde aber gerne kostenlose Werbung machen. Ja, mit sinnvollen Dingen. Ja, und deshalb meine Abschlussfrage gerne auch, wofür würdest du kostenfrei Werbung machen, weil du es so toll findest? Also wir kommen so ein bisschen weg von der Arbeit, ne, sondern was verwendest du vielleicht täglich und denkst, wow, super, ne, das kann ein Kaffee sein, das kann ein Buch sein, das kann eine App sein, das können Schuhe sein. Was ist diese eine Sache, wo du sagst, wow, es ist richtig, richtig, richtig gut?
Das ist
Ja.
doch wirklich eine schwierige Frage. Ja, mir fällt gerade nicht so ein Produkt ein. So.
Es kann auch eine Organisation sein, es kann was aus deinem Hobby sein.
Ja, grundsätzlich hätte ich natürlich für die Berufslehre Werbung gemacht.
Ja, genau.
Ja, also aus zwei Gründen, oder? Zum einen, oder? Eine Berufslehre hat diese Verbindung von der angewandten Praxis, oder? Also man tut etwas, man lernt über die Tätigkeit. Und die Forschung heute zeigt ja, genau durch die KI sind vor allem Ausbildungen und Jobs gefährdet, die sehr theoretisch sind. Und das sind dann
Ja.
primär auch die ganzen Studiengänge und die Gymnasien, weil da geht es primär um Lernen, Theorie. Und das kann das Tool halt einfach auch sehr gut. Ich sage nicht besser, aber ich sage auch sehr gut, oder?
Vielleicht auch
Ja.
besser.
Und wenn dann Tools im Wissen, also in den Wissensthemen besser werden, dann wird es dann irgendwann schwierig für diese Jobs. Das ist einfach so. Gibt ja auch so Webseiten, dann kann man das ja so spielerisch mal prüfen, wie KI-resistent ist mein Job und so.
Ja.
Bei allen Lehrern, Dozenten, Fachhochschulen, Universitäten, da wird es dann sehr schnell schwierig, oder? Und deshalb wäre dann mein Slogan wirklich, macht eine Berufslehre, das ist zukunftsfähig, krisenresistent. Das vermittelt praktische Skills, Lebensschulung. Also man lernt auch sehr viel im Umgang mit Menschen, zwischenmenschlich, betrieblich. Ja. Also ich glaube, das wäre mein Werbeslogan, weil ich kann auch heute immer noch aus meiner Zeit in der Berufslehre viel profitieren nicht, aber es gibt Dinge, die habe ich damals gelernt, die mache ich heute noch so. Ja. Das nehme ich immer noch mit. Haltungsfragen, Vorgehensweisen, Einstellungen. Das hat mich geprägt durch das Leben durch, oder? Also es ist wirklich mehr als nur eine Berufslehre mit einem Abschluss. Das ist viel mehr. Das ist eine Lebensschule. Mhm.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, ja, dass du dafür so, so brennst. Und ich habe auch nicht zu viel versprochen. Die Frage ist wirklich schwierig.
Ja, es ist.
Aber wir haben immer irgendwas, wo wir sagen, boah, das ist so richtig gut. Ja, was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist die Werbung für diese Tools auch. Ja, prüf doch mal, ja, wie sicher ist dein Job? Ne? Also wie, du hast gesagt, wie KI-resistent ist dein Job? Ne?
Ja, und eben, das ist ja nicht so total evident, also diese Tools, das muss man schon auch sagen, aber sie überprüfen aufgrund von gewissen Stichwörtern, zum Beispiel Webseite oder Jobbeschreibungen und sagen, ja, statistisch ist das so und so. Aber mir geht es mehr darum, die Leute teilweise einfach auch etwas wachzurütteln und zu sagen, hey, überprüft mal so die Ansätze und die Haltungen. Oder wenn Leute sagen, ja, ich habe auch noch in 100 Jahren einen Job, weil ich Theoriebücher zusammenfasse, denke ich, ja, schwierig. Und so. Ich glaube, man muss dem Neuen schon auch kritisch begegnen, aber man darf sich nicht nur dagegen stellen. Also man muss versuchen, mitzuarbeiten. Aber.
Ja, ja. Dann erkennt man auch die Chancen, die in, in Dingen wie Drohnen oder 3D-Druck und so sind. Ja, definitiv. Ja, schön. Vielen, vielen lieben Dank. Ich werde mir die Folge, glaube ich, auch nochmal anhören müssen, ja, weil für mich, ich merke in meinem Kopf, war es viel. Du lächelst immer noch ganz, ganz fit, von dem her. Danke für deine Zeit, Steven.
Danke dir, Marc. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.